diese Reform so wird das Apothekensterben nicht beenden. Das ist also völlig klar, ganz im Gegenteil.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen bei PZ Nachgefragt. Mein Name ist Lukas Brockfeld und ich bin Redakteur für Politik und Wirtschaft. Seit Jahren schließen immer mehr Apotheken in Deutschland. Gesundheitsministerin Nina Wagen möchte daher mit einer Apothekenreform gegensteuern. Die konkreten Inhalte der Reform waren aber lange unklar. Doch jetzt liegen uns zwei Referentenentwürfe vor. Und über die spreche ich heute mit Dr. Sebastian Schwinteck. Er ist Generalbevollmächtigter der Treuhand Hannover und Experte für den deutschen Apothekermarkt. Hallo Herr Schwinteck, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Brockfeld, ich freue mich hier zu sein.
Die Bundesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich eine Anhebung des Apothekenfixums auf 9,50 Euro versprochen. Davon ist im Referentenentwurf aber keine Rede mehr. Das Fixum soll stattdessen bei 8,35 Euro bleiben. Was bedeutet das für die deutschen Apotheken?
Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz schwerer Schlag. Wir haben im Koalitionsvertrag ja die feste Ankündigung vernommen, sogar so ausformuliert, dass es hieß, es wird erhöht und nun sehen wir erstmal gar nichts. Und da spricht, wie insgesamt aus dem Referentenentwurf, doch ein Stück weit wenig Wertschätzung für die Leistung der Apotheke, denn das bedeutet ja am Ende, bis auf Weiteres sind die Apotheken darauf angewiesen, ihre Rohgewinnzuwächse, so sie sie denn erzielen, zu erzielen aus mehr Leistungen, die sie erbringen, also im Grunde am Ende aus Selbstausbeutung, zuzüglich dessen, was die Pharmaindustrie an Preiserhöhungen eben in die entsprechenden Systeme bringt. Und wie der Entwurf ja auch weiter vorsieht, kommen wir vielleicht noch drauf, über entsprechende Konditionen aus dem Bereich des Großhandels. Und die Auswirkungen, die das hat, sieht man ja an einem Rückgang der Apothekenzahl. Und wir haben ja als Treuhand da unsere entsprechenden Daten auch entsprechend schon einmal erhoben. Wäre diese Erhöhung auf 9,50 Euro jetzt gekommen, hätte das im Durchschnitt für eine Apotheke knapp 53.000 Euro Rohgewinnzuwachs bedeutet, der jetzt ausbleibt.
Das Fixum soll allerdings nicht dauerhaft bei 8,35 Euro bleiben. Künftig sollen der Deutsche Apothekerverband und der GKV-Spitzenverband regelmäßig Anpassungen des Honorars verhandeln. Die Krankenkassen sind aber leider in einer desaströsen finanziellen Lage und wollen vermutlich auf gar keinen Fall zusätzliches Geld ausgeben. Kann dieser Mechanismus den Apotheken dann überhaupt zu einer besseren Vergütung verhelfen?
Ja, dieser Mechanismus in der Form, in der er vorliegt, ist sicher nicht wirklich dazu geeignet. Generell muss man sagen, ist der Weg einer Verhandlungslösung wahrscheinlich schon der richtige. Das sehen wir am Beispiel der Ärzte, die ja schon seit langem eine Selbstverwaltungslösung haben und denen es doch gelingt, alljährlich über eine Erhöhung des Orientierungswertes und ihrer sonstigen Vergütungen eine relevante Erhöhung ihrer Honorare zu erzielen. Das, was wir hier aktuell sehen, was bleibt nach meiner ersten Einschätzung sogar hinter dem zurück, was Herr Lauterbach an Verhandlungslösung hier einmal aufs Tapet gebracht hat, weil dasjenige, was ja eine starke Forderung der Apothekerschaft war, nämlich dass es klare Leitplanken geben muss für die Verhandlungen, um auch die Verhandlungsmacht, die große Verhandlungsmacht des GKV-Spitzenverbandes entsprechend einzuhegen, dass eben diese klaren Leitplanken hier nicht vorliegen. Wir haben ja hier eigentlich im Wesentlichen zwei Indikatoren, die dort jetzt genannt sind. Das ist auf der einen Seite, ich glaube, die Verbraucherpreisentwicklung und auf der anderen Seite die Beitragssatzstabilität bei den gesetzlichen Krankenkassen. Und dass die Beitragssatzstabilität natürlich am Ende nie dafür sprechend wird, Honorare zu erhöhen, ist ja von vornherein klar. Bleibt also nur dieser Verbraucherpreisindex, der ist aber ja ein viel zu allgemeines Kriterium für sich genommen. Das heißt, wir brauchen hier deutlich klarere weitere Kriterien, insbesondere was das Thema Kostenentwicklung in den Apotheken angeht, denn das ist ja der entscheidende Faktor. Die Apotheke lebt ja am Ende von ihrem Rohgewinn abzüglich der Kosten, die sie zu tragen hat. Und wenn wir jetzt auf den Bereich der anderen Leistungserbringer im Gesundheitswesen schauen, auf die Ärzte, aber auch beispielsweise auf den Bereich der Physiotherapeuten, haben wir längst in den Verhandlungslösungen dort ja Elemente integriert, die die Kostenentwicklung, insbesondere die Personalkostenentwicklung
entsprechend abbilden. Und das ist das, was die Apotheke genauso braucht. Denn Apotheke vor Ort ist ein People's Business. Das heißt, sie wird bestimmt durch die Menschen und die menschliche Leistung, die dort erbracht wird. Und die wird nun mal immer teurer. Das ist ein Faktum. Und an dem kommt man eben nicht vorbei. Und dass der Entwurf das bislang ignoriert, ist für mich tatsächlich ein Zeichen, auch ein Stück weit fehlender Wertschätzung.
In dem Gesetzentwurf heißt es, dass handelsübliche Skonti bald wieder zulässig sein sollen. Wird damit alles wieder wie früher und wird das den Apotheken helfen?
Ja, also generell, worauf geht das überhaupt, das Ganze zurück? Wir hatten ja ein Urteil des Bundesgerichtshofs, das diese nicht allgemein Skonti verboten hat, sondern am Ende Konditionen verboten hat des Großhandels beziehungsweise auch im Direktgeschäft, die über diese Großhandelsmarge hinausgehen, die garantiert sein sollte. Das ist ja der Hintergrund. Und wir hatten jetzt in der historischen Entwicklung dann seit Juni letzten Jahres ja deutliche Rohgewinnverluste der Apotheken durch die entsprechenden Konditionenkürzungen, die dann eben der Großhandel beziehungsweise auch seitens der Industrie vorgenommen werden mussten zum Teil, die sich im Bereich der verschreibungspflichtigen Arzneimittel im Bereich der GKV ja so auf etwa 50 Cent pro Packung summiert haben, im Bereich der PKV ja etwas niedriger, also deutliche Einbußen. Und wir hatten so prognostiziert, dass es so in dem Bereich irgendwo um die 22.000 bis 25.000 Euro liegen würde. Tatsächlich gab es dann gewisse Kompensationen, so dass man über den Daumen sagen kann, dass die Apotheke im Schnitt so etwa vielleicht 18.000 Euro Rohgewinn hier verloren hat, natürlich mit einer riesigen Bandbreite. Es gibt also Apotheken, die natürlich einen sehr, sehr viel höheren Verlust hier hatten, und es gibt auch Apotheken, die aufgrund ihrer vorher schon niedrigen oder schlechten Konditionen gar keine Verluste erlitten haben. Also die Bandbreite ist groß. Aber de facto ist es so, dass jetzt natürlich durch diese Regelung, die hier getroffen worden ist, ein Stück weit das Rad wieder zurückgedreht werden sollte. Allerdings, und die Formulierung ist ja nun auch, ja, denke ich, wohl erwogen. Also der Fagro hatte ja auch dort entsprechend ein Stück weit Einfluss genommen und hat fokussiert auf dieses Thema der sogenannten echten Skonti, also dass im Grunde die vorfristige Zahlung und die daraus folgenden, ja, letztendlich Vorfinanzierungszinsersparnisse, dass die praktisch der Maßstab werden sollten. Ob das jetzt im Gesetz wirklich so abgebildet ist, zu 100%, das kann man vielleicht bezweifeln, aber auf jeden Fall wird das natürlich auch ein Thema bleiben im Verhältnis zwischen Apotheken und Großhandel. Welche Vorteile hat der Großhandel beispielsweise auch aus einer vorfristigen Zahlung? Und das sind natürlich Themen, die jetzt nicht für jede Apotheke so ohne weiteres möglich sind. Gleichzeitig muss man sagen, das Thema wird verhandelbar wieder und es wird dort wieder mehr Flexibilität geben. Das heißt, wir werden hier auch wieder andere und für die Apotheken bessere Konditionen sehen. Ob das jetzt aus einer größeren Perspektive der richtige Weg ist, dass jetzt die Apotheken sich wieder auf der vorgelagerten Handelsstufe praktisch ihr Honorar in Anführungszeichen erbetteln müssen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und die Frage würde ich ja klar verneinen, denn Aufgabe der Finanzierung der Leistung von Apotheken, die liegt ja nicht beim Großhandel, die liegt auch nicht bei der Industrie, sondern das ist ja letzten Endes eine politische Aufgabe. Und am Ende, da beißt die Maus keinen Faden ab, ist es eine Aufgabe der Solidargemeinschaft, dort auch die entsprechenden Kosten zu tragen.
Um Apotheken in ländlichen Regionen zu stärken, sollen die Nacht- und Notdienstpauschalen von 21 auf 41 Cent pro Packung erhöht werden. Wird das für die Landapotheken einen spürbaren Effekt haben?
Ja, also nicht nur für die Landapotheken hat es Effekte, die kann man ja berechnen. Wir kennen ja die Zahl der Notdienste, wir können das anhand der Packungszahlen entsprechend hochrechnen und das haben wir auch getan. Und da kommt tatsächlich raus, dass sie für die Landapotheken, also in dem Fall haben wir Orte mit einer Einwohnerzahl von bis zu 10.000 betrachtet, dass die natürlich deutlich überdurchschnittlich profitieren davon. Warum? Weil sie dort die meisten Notdienste sind, ne? Die geringere Dichte in der Fläche, mehr Notdienste. Das wären etwa 11.300 Euro im Jahr für eine Landapotheke. Eine Großstadtapotheke, also in einem Ballungsraum in Großstädten über 100.000 Einwohner, die würde im Schnitt nur mit etwa 5.500 Euro hier profitieren. Über alle Apotheken gesehen sind es wohl etwas über 8.500 Euro im Durchschnitt. Was mich jetzt etwas stutzig gemacht hat, ist natürlich eine Formulierung hier im auch in dem einen Referentenentwurf, die dahin geht, dass das Ganze ja möglicherweise dann doch nur so eine Art Strohfeuer wird, weil diese Regelung, dass dieser Notdienstzuschlag nahezu verdoppelt wird, also auf diese 41 Cent erhöht wird, ja eine zeitgebundene ist, bis nämlich eine Verabredung getroffen worden ist zwischen den künftigen Vertragspartnern der Verhandlungslösung, nämlich GKV Spitzenverband und Deutscher Apothekerverband, über Zuschläge für Landapotheken auf das Apothekenhonorar. Und das heißt also, dass dann durchaus ja in Frage steht, ob Stadt- oder Großstadtapotheken überhaupt noch profitieren von einem Zuschlag oder von mehr Leistungen. Und das könnte ja dann auch schon sehr bald wieder damit vorbei sein. Insofern ist das schon ein sehr zwiespältiges Signal. Generell ist es erstmal gut, weil es im Grunde jetzt auch diese Gelder freimacht, die aktuell ja noch gebunden sind in dem Fonds für die pharmazeutischen Dienstleistungen, die nicht zumindest bezogen auf den Teil, der nicht abgerufen wurde. Das ist eine gute Sache. Aber à la longue muss man da drei Fragezeichen dran machen. Zumal das ganze Thema der Förderung der Landapotheken ja aus meiner Sicht auch ein Versuch ist, jetzt hier auf eine sehr, sehr kleine Gruppe zu fokussieren, aus durchsichtigen Gründen, weil es hier darum geht, dass man natürlich massiv Kosten spart, wenn man jetzt sich auf eine Landapothekenförderung kapriziert und die Stadtapotheken und Großstadtapotheken im Status quo belässt. Das sorgt natürlich dafür, dass massiv gespart werden kann. Und das hat die Politik erkannt und versucht, das hier sehr, sehr konsequent umzusetzen.
Apotheken sollen bald ja auch eine ganze Reihe an neuen Dienstleistungen anbieten dürfen. Zum Beispiel auf Selbstzahlerbasis Schnelltests auf Adeno- oder Influenza-Viren. Außerdem sollen sie bald alle Impfungen durchführen können, die keine Lebendimpfstoffe enthalten. Kann das für die Apotheken ein lohnendes Geschäft werden?
Ja, es kann wirtschaftlich sein. Ein lohnendes Geschäft könnte man sagen, ist es, wenn sobald es betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Ja, das ist sicher eine Seite der Medaille. Die Frage ist, die sich zum anderen stellt, ist aber also erstmal aus wirtschaftlicher Sicht, kann es einen wirklich spürbaren Beitrag zur Wirtschaftlichkeit des Betriebes Apotheke insgesamt leisten, der den Fortbestand dieses Betriebes sichert? Und da muss man ganz klar sagen, das wird es nicht. Also sowohl im Bereich der Impfungen als auch im Bereich der Testungen. Hier sprechen wir ja einmal über Leistungen, die durch die GKV finanziert werden im Bereich der Impfungen und über Leistungen, die durch Selbstzahler finanziert werden im Bereich der Testungen. So ist es im Moment angelegt. Da werden wir im Schnitt sicher die Möglichkeit sehen, hier im vierstelligen Bereich Erträge zu erzielen, sowohl im Bereich der Impfungen als auch im Bereich der Testungen. Aber wenn Sie sich die Kostensteigerung in den Apotheken anschauen, dann stellen Sie fest, dass jedes Jahr wir natürlich deutlich im fünfstelligen Bereich Kostensteigerung haben, so dass das rein wirtschaftlich betrachtet für sich gesehen ein zwar sinnvoller Schritt ist, aber kein existenzsichernder Schritt. Eine andere Frage ist natürlich die der Rolle der Apotheke insgesamt im Gesundheitssystem. Und da muss man sagen, erfährt die Apotheke schon eine deutliche Aufwertung, denn da liegt schon die Chance darin, jetzt ganzheitlicher als Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen mit der Kernkompetenz Pharmazie, aber eben auch mit einer erweiterten Gesundheitskompetenz wahrgenommen zu werden. Und das ist tatsächlich das, was die Politik in der Apotheke offenbar durchaus sieht. Und das führt natürlich zu Widerständen in anderen Bereichen des Gesundheitswesens. Also insbesondere die Ärzteschaft hat sich ja sehr schnell, sehr reflexartig da massiv dagegen ausgesprochen. Jetzt muss man auch mal sehen, wie sieht das dann im Detail überhaupt aus, bei vielen anderen Themen auch, also auch bei der sogenannten Abgabe von RX ohne Rezept. Da sind ja auch viele Details noch offen. Aber diese veränderte Rolle führt sicher auch dazu, dass die Apotheken, die sich mit diesen Themen beschäftigen, natürlich deutlich mehr Chancen wieder im Markt haben, auch zu prosperieren. Das ist sicher so. Aber unterm Strich ändert das nichts daran, dass für die pharmazeutischen Kerndienstleistungen Abgabe und Beratung zu verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, also dass die Honorarfrage, dass die in keiner Weise dadurch irgendwie an Relevanz verliert, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich die Basis, um das andere zu machen. Das heißt, nur dann, wenn mein Geschäft mit RX auskömmlich finanziert ist, kann wann ich mich auch mit diesen anderen zusätzlichen Themen beschäftigen kann, da investieren. Sie müssen ja sehen, ich brauche da zusätzliche Räume, ich brauche dazu Personal, ich muss das entsprechend weiterbilden, fortbilden, ich muss für ein entsprechendes Umfeld sorgen, um das zu machen. Das ist mit viel Aufwand, auch mit vielen Kosten verbunden, und da ist klar, das kann eine gute Chance hier sein, die wahrgenommen werden kann von den Apotheken, aber sie braucht eben als Basis eine auskömmliche Honorierung, und die gibt's jedenfalls aus meiner Perspektive längst nicht mehr, nachdem 13 Jahre dieses Fixum nicht angepasst worden ist.
Wie schätzen Sie denn das Gesamtbild ein? Wird diese Reform das Apothekensterben beenden können?
Diese Reform so wird das Apothekensterben nicht beenden, das ist also völlig klar, ganz im Gegenteil. Ich sehe hier vor allem, gerade wenn man jetzt mal in den städtischen Raum rein blickt, da die kleineren Apotheken als erste in besonderer Gefahr, also die Apotheken in den Stadtteilen etc., für die tut diese Reform praktisch gar nichts, muss man sagen, oder nahezu nichts. Und dieses Thema hat am Ende zur Konsequenz, dass wir davon ausgehen, dass die Apothekenzahlen weiter runtergehen werden. Wir schätzen für dieses Jahr, dass es wieder so um die 500 Apotheken sein werden, die wir per Saldo weniger haben. Und diese Honoraranpassung auf 9,50 Euro, die war ein echter Hoffnungswert. Denn wir haben mal berechnet, dass die ertragsschwachen Apotheken, die ein Betriebsergebnis von unter 100.000 Euro erzielen, das sind 43% der Betriebe, dass wir diese Prozentzahl hätten halbieren können, nämlich auf 20% mit der entsprechenden Honoraranpassung, immer erstmal ohne weitere Kostensteigerung gerechnet, aber es hätte einen spürbaren Effekt gegeben, und den gibt es durch diese Maßnahme bezogen auf den Notdienst nahezu nicht, und dieses Thema Skonto, was das bringt, das wird man erst in der weiteren Marktentwicklung abschätzen können. Da denke ich nicht, dass wir auf diese früheren Werte kommen werden. Der Großhandel hat nur ein paar Dinge ja bereits auch im Nachgang zum Skonto-Urteil und zur Umsetzung seiner Konditionanpassung kompensiert und hat auch natürlich nicht unendliche Spielräume, um dort den Apotheken allzu viel von seiner Marge abzugeben oder aus seinem Bereich abzugeben. Also die Reform bringt hier diese Entwicklung nicht zum Stoppen. Sie kann sie noch nicht mal wirklich spürbar bremsen. Und das ist im Grunde das, was man der Politik hier auch klar sagen muss.
Sie haben ja schon die Honoraranpassung angesprochen. Gibt es darüber hinaus noch andere Maßnahmen, die nötig wären, die Sie sich wünschen würden, um das Apothekensterben zu stoppen?
Ja, und es gibt natürlich eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man da denken kann. Also generell resultieren ja viele Probleme auch aus dem Personalmangel. Es gibt zu wenig Pharmazeuten, die Interesse haben an der öffentlichen Apotheke. Das sehen wir eben an den Zahlen, an den Absolventenzahlen, die wir haben, und an dem prozentualen Anteil derer, die am Ende in der öffentlichen Apotheke landen. Aber am Ende kommen wir immer wieder auf denselben Punkt zurück. Das hat einmal zu tun mit der Frage, was kommt an Bürokratie auf mich zu? Kann ich überhaupt pharmazeutisch arbeiten in der Apotheke? Das ist für viele Pharmazeuten tatsächlich eine Frage, die sie sich stellen. Da tut ja oder versucht ja jetzt der Entwurf ein bisschen was dazu tun, aber eben, also ich denke ich auch immer noch nicht in dem Umfang, dass jetzt plötzlich ein großer Motivationsschub für die öffentliche Apotheke entsteht, weil nämlich eine ganz entscheidende Komponente dann auch wieder eine Rolle spielt, das ist am Ende das Vergütungssystem in den Apotheken, was ja am Ende am Honorar wiederum hängt. Ich spreche ja mit vielen Apothekeninhaberinnen und Inhabern, die alle gern ihren Mitarbeitern mehr Geld zahlen würden, es aber nicht können, weil sie sagen, wir können ja nur das an die Mitarbeiter auch weitergeben, was reinkommt. Und wenn die entsprechenden Rohgewinnsätze immer weiter absinken und mangels Honoraranpassung eben auch der Rohertrag nicht relevant steigt, dann sind uns da auch die Hände gebunden. Und das ist eines der Themen, an die man sich heran muss. Also wir brauchen sicher mehr Pharmazeuten. Damit könnte man natürlich auch dieses Thema Vertretung, was ja auch eine Rolle spielt und was ja sehr umstritten ist, ein Stück weit vielleicht abfedern. Aber generell braucht es, denke ich, noch mehr Maßnahmen darüber hinaus, auch diesen Arbeitsort Apotheke, der ja so attraktiv ist und sein kann, den noch mehr zu stärken. Da kann die Politik wesentlich mehr tun.
Herr Schwintek, haben Sie vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.